Fünf Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001, öffentliche Debatte. Aus dem Kleist-Saal in der Urania zu Berlin grüße ich Sie Land auf Land. Aber eine Diskussion über den riesen Pressehype, wie man heutzutage sagt, den es gab, über die vielen politischen Stellungnahmen, die es in den letzten Tagen zu lesen gab und natürlich über das Ereignis selbst. Hier reden Matthias Brückers, er ist Journalist, Mitautor von Faktenfälschungen und die unterdrückten Beweise, ein Buch bei 2001 erschienen, Professor Dr. Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient hier in Berlin, Yassin Musharbash beim Spiegel, Spiegel Online, angestellt und beschäftigt, ein Fachautor auf diesem Gebiet und last but not least Carsten D. Vogt, Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Herr Vogt, hat sich Ihre Koordinationstätigkeit maßgeblich geändert in den letzten 7, 8 Jahren? Wie war das vor und nach dem 11. September?
Es war vor dem 11. September insofern schon etwas schwierig, weil die Regierung Bush nicht spontane Sympathien zu erkennen gegeben hat gegenüber einer rot-grünen Regierung in Berlin. Und das war dann zeitweilig überlagert durch die große Sympathiewelle 2001, wo die Deutschen sich hinter die Amerikaner stellten und wo die Bundesregierung auch sich bereit zeigte, in Afghanistan beim militärischen Eingreifen mitzumachen. Dann ist es zu einem tiefgreifenden Konflikt zwischen Regierungen gekommen und die hat letzten Endes die Beziehung auf der Spitzenebene bis zum Ende belastet. Und in solchen Krisenzeiten haben wir mehr zu tun, um wechselseitig um Verständnis zu werben. Und es ist spannender, aber nicht unbedingt angenehmer. Jetzt ist das wieder auf der Spitzenebene entkrampft. Aber wenn man die Meinungsumfragen der deutschen Bevölkerung anguckt, ist der Ansehensverlust nicht der Amerikaner, aber der amerikanischen Politik nach wie vor außerordentlich hoch.
Wir blicken nun zurück auf diesen 11. September, auch des Jahres 2006. Wie hat Sie denn das Presseecho oder das, was in den Zeitungen veröffentlicht wurde, überrascht oder gelangweilt oder in Rage versetzt, Herr Brückers?
Was die Gesichtspunkte betrifft, ist meine Kritik an der allgemeinen Medienberichterstattung eigentlich immer noch dieselbe wie vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren auch, dass eigentlich die Verbrechen, die an dem Tag begangen wurden, bis heute nicht richtig aufgeklärt und ermittelt sind. Und es wird wie selbstverständlich so getan, als sei alles klar. Wir haben gerade vor, ich glaube, 3 Wochen in der Washington Post so eine relativ kleine Meldung, dass das FBI sagt, gegen Bin Laden haben sie keinen Beweis, was 9/11 betrifft. Und jetzt aber zum 5. Jahrestag ist überall wieder wie ganz selbstverständlich, dass Bin Laden der Chefinitiator der ganzen Angelegenheit war.
Und Herr Brückers, das wird dann im zweiten Thema, glaube ich, schon Hauptthema sein. Was Herrn Brückers betrifft, da will ich ganz einfach zitieren, damit hier keine falschen Erwartungen entstehen. Sie sind ein Mann, der investigative Journalisten kritisiert, der selbst keine Verschwörungstheorien produziert, sie aber veröffentlicht. Können Sie mit dieser Beschreibung leben?
Ja, ich behaupte, die offizielle, allgemein kolportierte Version der Ereignisse ist eine Verschwörungstheorie und bis heute noch nicht bewiesen.
Herr Musharbash, Reaktionen in Ihrem Blatt und wo auch immer.
Also erstmal nicht in meinem Blatt, weil wenn, dann auf meinem Monitor.
Auf Ihrem Monitor.
Wir legen intern und extern Wert auf die redaktionelle Trennung von Spiegel Online und Spiegel Offline. Was Herrn Brückers angeht und die schon vorgebrachten Einwände, nicht immer, wenn man Hufe hört, ist es gleich ein Zebra. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass man schon sagen kann, der 11. September 2001 ist nicht komplett aufgeklärt. Da stimme ich mit Ihnen überein. Das ist allerdings auch keine besonders gewagte These. Da stimmt im Prinzip jeder zu. Ob die Unklarheiten Raum dafür lassen, dass irgendjemand anderes dahinter steckt, und das ist das, womit Sie Ihr Buch verkaufen, das glaube ich nicht. Ich sehe das nicht. Ich glaube, wir haben mit Al-Qaida und mit Osama Bin Laden eine Organisation und eine Führung gehabt, die willens und in der Lage war, diese Anschläge durchzuführen. Und auch wenn es nicht in jedem Detail gerichtsverwertbare Beweise gibt, so spricht meiner Meinung nach wirklich erheblich weniger gegen diese angeblich kolportierte These als für irgendeine andere.
Ich merke schon, beide sind ganz eng an ihren Publikationen, die neue Al-Qaida, das haben Sie geschrieben, und wie gesagt, Faktenfälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9., das stammt von Herrn Brückers. Frau Professor Freitag, nun gehen wir mal weg von diesen ganzen Aufgeregtheiten um diesen Tag. Was sagt denn die Direktorin des Zentrums Moderner Orient, wie wir mit diesem Phänomen umgehen, jetzt 5 Jahre danach, in der veröffentlichten Meinung, in der Tagespresse?
Ich habe mir mal die östliche Presse sowie muslimische Stimmen, insbesondere in Großbritannien, angeschaut. Mhm. Und ich fand in Großbritannien sehr interessant, dass die muslimischen, meistens in Großbritannien lebenden Kommentatoren alle betonten, wie sehr sich mittlerweile im Nahen Osten und anderswo die Bevölkerungen von Al-Qaida distanzieren, während umgekehrt, wenn man bei Al-Ahram, Al-Hayat und so weiter hineinschaut, man eher so etwas wie eine Aufrechnung der Opfer zu finden scheint. Das heißt also, die Gegenüberstellung der Zivilisten beispielsweise, die im Irak gestorben sind, jetzt im Libanon in jüngster Zeit, Afghanistan spielt eine geringere Rolle im Vergleich zu den Opfern des 11. September. Und eigentlich eher die Frage, müsste man nicht allen zivilen Opfern des War on Terror beziehungsweise eben des Terrorismus gerecht werden, statt sich einseitig auf die eine Seite zu fokussieren. Das ist also sozusagen jetzt der Beitrag aus einer anderen Öffentlichkeit als derjenigen, die uns normalerweise zugänglich ist.
Carsten Vogt, haben Sie registriert und beobachtet, wie das Gedenken in den letzten Tagen in den Vereinigten Staaten sich vollzogen hat? Das ist ja, wenn ich es richtig beobachtet habe, auch gleichzeitig schon ein Stück Vorwahlkampf gewesen, oder ist das nicht so?
Das ist nicht USA-typisch, das würde in der Bundesrepublik kurz vor Wahlen auch so sein. Ich war auch beim Gedenkgottesdienst, der in der amerikanischen Gemeinde veranstaltet worden ist. Ich halte es immerhin für bemerkenswert, dass dort ganz zurückhaltend, das war in Schöneberg, ganz zurückhaltend keine großen nationalen Symbole gezeigt worden sind, anders als das in den USA in solchen Situationen üblich ist, sehr zurückhaltend. Und dass dort zu Wort gekommen sind Vertreter der protestantischen Gemeinden, der katholischen Gemeinden, der islamischen Gemeinden, der jüdischen Gemeinden, sodass man bewusst das Religionsübergreifende sichtbar gemacht hat. Und die Töne, die dort zu hören waren, waren keineswegs auf Rache und Vergeltung gestimmt, sondern eigentlich auf Versöhnung gestimmt. Ich glaube, dass bei allem, was in der amerikanischen Bevölkerung jetzt ja auch an Unwillen hochkommt über Bush und den Irakkrieg, dass das gemeinsame Erinnern und Erleben des 11.09.2001 die Nation nach wie vor verbindet, zusammenhält und letzten Endes auch Europa und die USA verbindet. Nicht der Irakkrieg, aber dieses andere Europa und die USA verbindet. Und ich habe in dem, was ich mir Freunde aus New York berichtet haben, nun ist New York immer ein Sonderfall, also nicht die lauten Töne primär gehört, sondern eher die leisen, nachdenklichen Töne, auch über das, was die USA möglicherweise in der Antwort darauf falsch gemacht haben.
Was das Land selbst betrifft, es wird zusammengeschmiedet, der Zusammenhalt ist durch diesen Tag herbeigeführt worden. Wenn ich die simple Frage stelle, wie hat dieser Tag das Land, dieses Amerika verändert? Was würden Sie als ganz markante und signifikante Punkte nennen?
Da muss man feststellen, dass dort eine allgemeine Sorge herrscht, dass die Meinungsfreiheit doch zunehmend eingeschränkt wird. Es ist in der Folge des 11. September eine Organisation gegründet worden namens Campus Watch, die gezielt in den Universitäten Meinungsäußerungen verfolgt. Und es gibt dort durchaus Dozenten, die überaus abstruse Vorstellungen vertreten, über die man sicherlich diskutieren kann. Es gibt aber schon so etwas wie dezidierte Denunziationen von Leuten, die einer zu großen pro-arabischen Sympathie oder pro-muslimischen Sympathie verdächtigt werden. Und das nimmt teilweise doch relativ bedenkliche Züge ein. Und das ist ein Gefühl der Illiberalität, die ich eben nicht nur von arabo-amerikanischen Kollegen vermittelt bekomme, sondern auch von amerikanischen Kollegen, die nun keine besonderen Beziehungen zu der Region haben, die aber eben an Universitäten lehren und in irgendeiner Form mit den Themen in Berührung kommen.
Wenn man die Innenpolitik Amerikas sich anschauen will, finde ich ein Zitat des Innenministers dieser Republik bedeutend. Es ist vom 11. September. Wenn man die fundamentalen Rechtsprinzipien außer Kraft setzt, dann wird nichts besser, sondern es wird alles nur schwierig. Das sagt er in einem Fernsehinterview. Und dann führt er fort, es müsse zwar mit aller Entschiedenheit gegen das Al-Qaida-Netzwerk vorgegangen werden, aber die Prinzipien des Rechtsstaates und des Völkerrechts können nicht verteidigt werden, indem sie aufgegeben oder teilweise außer Kraft gesetzt werden. Und nun wieder Zitat, es ist auch nicht im Interesse der Amerikaner, dass sie das tun. So kann man eine Kritik an den USA auch formulieren, oder?
Die ist brillant formuliert, ich teile sie völlig. und möchte gleich hinzufügen, eine solche Diskussion hat es für uns in den 70er Jahren bei dem deutschen Herbst, dem deutschen Terrorismus auch gegeben. Und ich würde mir nur wünschen, dass jeder SPD- und CDU-Innenminister, sei es nun Schäuble oder Schily, in einer Situation, wo es in Deutschland einen derartigen Terrorismus gibt, wie denjenigen, von denen die USA von nunmehr 5 Jahren betroffen ist, dass sie dann auch so die Fahne der Freiheit vorhalten und hochhalten. Ich sage das deshalb, weil ich die Äußerung von Schäuble völlig unterstreichen möchte, aber ich mir nicht sicher bin, dass die Gefahr, Freiheitsrechte preiszugeben, unter solchen Wahrnehmungen der Bedrohung durch den Terrorismus typisch amerikanisch ist. Ich fürchte, sie ist typisch für Gesellschaften angesichts solcher Bedrohung. Und ich hoffe nur, dass bei uns nicht der Testfall kommt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass früher oder später auch mal ein größerer terroristischer Anschlag in Deutschland nicht nur geplant wird, sondern auch gelingen könnte. Und dann möchte ich, dass die deutschen Innenminister der Länder und des Bundes die gleichen Äußerungen, die Herr Schäuble jetzt zu Recht gemacht hat, in einer solchen Situation dann auch wiederholen.
Matthias Pröckers, leben Sie auch in der Hoffnung?
Herr Vogt hat gerade die 70er Jahre und unsere eigene Erfahrung mit dem Terrorismus angesprochen. Die habe ich damals noch als Student auch ziemlich hautnah erlebt und auch so etwas wie eine Gleichschaltung der Presse und der Medien im Zuge der ganzen Terroristenhatz, die damals stattfand. Insofern habe ich mich nach dem 11. September und dem, was dann von den USA ausgehend lief, an diese Zeit auch erinnert gefühlt. Und meine Skepsis, was jetzt den 11. September und die Täter angeht, die hat stark damit zu tun, dass ich aus den 70er Jahren noch historische Gegebenheiten erinnere. In Deutschland hier das berühmte Zeller Loch, also wo ein Gefängnis in Celle gesprengt worden ist, weil angeblich die RAF ihre Leute befreien wollte. Und es kam dann einige Jahre später raus, das war der Verfassungsschutz selbst. Und das Zweite sind die sogenannten Terrorjahre in Italien, wo also, ich glaube, beginnend 1972 schreckliche Bombenanschläge in Mailand, in Bologna mit vielen 100 Toten, die angeblich von den Roten Brigaden durchgeführt sein sollten und erst in den 90er Jahren eigentlich richtig ermittelt durch mutige Staatsanwälte dort, kam heraus, das ist ein rechtsfaschistischer, auch von der CIA gesponserter Terror damals gewesen. Und aus dieser historischen Kenntnis heraus, dass also Terrorismus nicht immer authentisch sein muss, sondern durchaus auch synthetisch sein kann, hat sich meine Skepsis, was die Täter des 11.9. betrifft, dann eben auch entwickelt.
Zeller Loch und World Trade Zentrum. Zeller Loch und World Trade Zentrum, wer hält diesen Vergleich für gewagt?
Er ist offensichtlich gewagt.
Er ist nicht gewagt, ist absurd.
Absurd. Wir kommen dann in der öffentlichen Diskussion mit Ihnen zu solchen
Herr Eichel,
Fragen.
Aber, wenn Sie erlauben, gar nicht bitte. In Bezug auf Herrn Bröckers, sondern noch einmal auf die Frage der Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien. Ich glaube, dass der Testfall nicht erst eintritt, wenn in der Bundesrepublik ein Anschlag gelingen sollte, sondern in Wahrheit erleben wir diesen Testfall ja schon. Und die Fälle Khaled al-Masri und einige andere Fälle haben uns schon vor Augen geführt, zu was für Kompromissen eine deutsche Regierung angesichts dieser Konstellation bereit ist. Das heißt, es lohnt sich auch jetzt schon ganz genau einen Blick darauf zu werfen, an welcher Stelle wir da Einschränkungen hinzunehmen bereit sind.
5 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Wir setzen die öffentliche Diskussion im Kleistsaal der Urania gleich fort. Zunächst Schlagzeilen aus dem RBB Inforadio.